Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend. Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen gewarnt, dass durch die Treffen an Weihnachten die Corona-Zahlen wahrscheinlich stark ansteigen würden. Jetzt zeichnet sich ab, diesen Weihnachtsanstieg hat es so wohl nicht gegeben und die Politiker sind jetzt sehr bemüht, die Bevölkerung trotz sinkender Infektionszahlen weiter zu motivieren, sich an die harten Maßnahmen zu halten. Das ist gleich ein Thema bei uns. Außerdem wollen wir auf eine Reihe von Gerichtsprozessen schauen, unter anderem zum Parteiausschluss von Ex-AfDler Andreas Kalb und gegen einen KSK-Soldaten mit einem Waffendepot im Garten. Und noch eine Empfehlung, der Hintergrund im Anschluss an diese Sendung dreht sich um die Rolle von Frontex bei illegalen Pushbacks im Mittelmeer. Starten wollen wir aber mit der CDU. Armin Laschet wurde beim digitalen Parteitag vergangenes Wochenende ja zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er hat sich bei der Stichwahl gegen Friedrich Merz durchgesetzt, aber so groß war der Abstand zwischen den beiden dann auch wieder nicht. Und diese Online-Wahl, die war auch nicht rechtlich bindend. Da musste dann doch eine Briefwahl stattfinden. Vor knapp einer Stunde kam da das Ergebnis. Armin Laschet wurde bestätigt. Caroline Born verfolgt das in unserem Hauptstadtstudio. Frau Born, wie ist das Ergebnis im Detail ausgefallen?
Relativ eindeutig. Rund 83% der Delegierten haben für Laschet gestimmt. Also es sind 980 Stimmen im Konrad-Adenauer-Haus eingegangen, davon 796 für Laschet in der Briefwahl. Die war ja eigentlich dazu da, um die Wahl rechtssicher zu machen, aber es ist natürlich ein erster Indikator dafür, wie gut es Laschet gelingen wird, die Partei zu einen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat heute auch auffällig oft vom Team CDU gesprochen und auch Armin Laschet, jetzt amtlich CDU-Chef, hat das Ergebnis ein Signal der Einheit genannt.
Das bedeutet, dass auch viele, die in den ersten Wahlgängen Norbert Röttgen und Friedrich Merz unterstützt haben, jetzt hinter dem neuen Vorsitzenden stehen.
Und die beiden Unterlegenen haben Laschet jetzt bereits auf Twitter beglückwünscht.
Also ein ziemlich gutes Ergebnis und Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, es wurde viel über die Spaltung der CDU geredet. Sehen Sie das auch so? Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass jetzt alle geschlossen hinter Laschet stehen?
Nein, daraus allein würde ich das nicht ablesen. Die stimmberechtigten Delegierten sind ja Funktionsträger und daneben gibt es genug Enttäuschte aus dem Merz-Lager, vor allem in den ostdeutschen Landesverbänden und im Südwesten, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo im Juni gewählt wird und wo sich viele von Friedrich Merz eine konservativere Ausrichtung der CDU versprochen hatten. Im Osten stehen auch Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen an und auch die Einbindung von Friedrich Merz ist noch nicht geklärt. Er hatte sich ja als Wirtschaftsminister angeboten und wollte aber dann nicht ins Parteipräsidium, zumindest nicht ohne den Ministerposten, wie der Spiegel berichtet hat. Und auch Laschet selbst muss jetzt erstmal seine Rolle finden als neuer Parteivorsitzender. Im Schatten der Bundeskanzlerin muss er an Profil gewinnen, während Angela Merkel ja mit der Pandemiebekämpfung wahrscheinlich im Vordergrund steht.
Apropos Angela Merkel, was so die ganze Zeit über allem schwebt, ist ja die Kanzlerfrage. Hat Laschet mit diesem guten Ergebnis jetzt bessere Chancen auf die Kanzlerkandidatur der Union?
Auch da reicht das Ergebnis allein sicher nicht. Laschet selbst hält sich da ja noch zurück, erinnert an die Absprachen mit der CSU, dass das im Frühjahr entschieden wird, im April. Und davor sind ja noch die Landtagswahlen Mitte März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Auf diese Wahlergebnisse unter dem neuen Vorsitzenden wird sicher auch in Bayern genau geschaut werden. CSU-Chef Markus Söder hat sich ja noch nicht aus der Deckung gewagt, aber einige rechnen damit. Und morgen hält dann Armin Laschet eine Rede beim Parteitag der CDU in Baden-Württemberg, also quasi sein erster großer Auftritt als Parteichef. Und der baden-württembergische Landesverband war ja für Friedrich Merz.
Caroline Born war das über die jetzt auch offizielle Wahl von Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden. Vielen Dank nach Berlin. Gestern hat Angela Merkel vor der Presse den verlängerten Lockdown verteidigt. Heute haben sich Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Wieler nochmal geäußert, auch ganz ähnlich wie Merkel. Auch sie haben gesagt, es sei natürlich gut, dass die Infektionszahlen aktuell leicht sinken. Aber Sorgen bereitet nach wie vor die mutierte Virusvariante. Zum ersten Mal wurde ja jetzt auch die brasilianische Form in Deutschland nachgewiesen. Gleichzeitig zeigt der aktuelle Deutschland-Trend, dass die Einschränkungen von immer mehr Menschen als sehr große Belastung wahrgenommen werden und dass die Zustimmung zum Krisenmanagement eher sinkt. Volker Fintheimer fasst das alles zusammen.
Der Erkenntnisgewinn hält sich manchmal doch in Grenzen und wird auch durch die täglichen Appelle nicht besser. Und da ist auch der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, da soll dem beginnenden Stimmungswechsel in der Bevölkerung vorgebaut werden, wo die Skepsis den jüngsten Umfragen zufolge wächst. Gestern erst hat die Kanzlerin den verlängerten Lockdown erläutert und verteidigt und heute der Gesundheitsminister mit den medizinischen Experten im Gefolge. Und die eigentliche Botschaft war einmal mehr der Appell, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten.
Die Zahlen entwickeln sich in die richtige Richtung, aber sie sind immer noch auf zu hohem Niveau. Und worum es ja gemeinsam geht, ist, dass wir jetzt durch die verstärkten Anstrengungen es aber gemeinsam schaffen, jetzt die Zahlen so weit runterzudrücken, dass dieses Virus, diese Pandemie wieder gut kontrollierbar ist.
Neu war dagegen der Hinweis, dass es keinen Weihnachts- oder Silvester-Peak bei den Neuinfektionen gab, der ja im Vorfeld ob der großzügigeren Kontaktregelungen über die Feiertage erwartet wurde, was jetzt aber mit ein Grund für die rückläufigen Zahlen ist, wobei auf der anderen Seite die Todesrate heute erstmals die 50.000er-Marke überschritten hat. Da steht das Risiko in den Alten- und Pflegeheimen immer noch an erster Stelle, wo es RKI-Präsident Lothar Wieler zufolge immer noch eine hohe Gefährdung gibt.
Leider sehen wir nach wie vor sehr viele Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Und wir wissen aktuell von gut 900 Ausbrüchen. Wahrscheinlich gibt es auch eine Dunkelziffer. Die Covid-19-betroffenen Heime brauchen personelle Unterstützung und Hygieneunterstützung. Beispielsweise auch in Form von ärztlicher Betreuung, die das komplette Heim übersieht und eben nicht nur einzelne Patienten.
Ernüchternd waren dagegen auch die Erkenntnisse über die mögliche Ausbreitung der Virusmutanten, bei denen Christian Drosten von der Berliner Charité bislang nur von anekdotischen Erkenntnissen sprach.
Ob es jetzt zunimmt, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich kann nur noch ganz kurz für die allernächste Zeit sagen, die Zahlen, die muss man immer auch in dem Licht verstehen, dass das häufig erste auffällige Fälle sind, denen man dann nachgeht und dann findet man in der Umgebung erste Kontakte. Und in diesen Kontaktuntersuchungen wird dann nach der Mutante speziell geschaut. Und da ist es natürlich dann gegeben, dass das so aussieht, als wäre das eine ganz hohe Nachweisrate für die Mutante. Das ist aber eine ganz starke Verzerrung.
Dennoch seien die Szenarien nicht von der Hand zu weisen, dass ein unkontrollierter Ausbruch der Mutante zu einem erneuten erheblichen Anstieg der Neuinfektionen führen könnte, betonte Drosten. Das müsse man sich angesichts der Erfahrungen in Großbritannien bewusst machen. Mit einer tatsächlichen Neuigkeit trat dagegen Sozialminister Hubertus Heil an die Öffentlichkeit. Denn die verschärfte Maskenpflicht im öffentlichen Raum wirft etwa auch die Frage nach der Unterstützung der Sozialbedürftigen auf.
Der Schutz von Corona darf aber keine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb ist es richtig und notwendig, jetzt zügig einen Zuschuss für Corona-bedingte Belastungen für Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung in den verschiedenen Grundsicherungssystemen zur Verfügung zu stellen. Auch die Versorgung von Grundsicherungsempfängern mit medizinischen Masken muss gesichert sein. Hierfür tragen Bund und Länder Verantwortung.
Heil räumte jedoch ein, dass seine Pläne noch nicht in der Koalition und in der Bundesregierung abgestimmt sind. Dazu soll es am Wochenende und Anfang kommender Woche erste Gespräche geben.
Der Bericht von Volker Findhammer. In Deutschland gehen die Infektionszahlen leicht runter, in anderen Ländern steil bergauf, in Portugal zum Beispiel. Und dort geht man davon aus, dass dieser sprunghafte Anstieg mit der Virusmutation zusammenhängt. Stellt sich also die Frage, wie geht man damit um, wenn die Lage in EU-Ländern unterschiedlich ist? Schränkt man das Reisen ein? Macht vielleicht sogar die Grenzen dicht? Das alles wurde gestern auf einem Sondergipfel der EU diskutiert. Und einige Staaten ziehen nun schon Konsequenzen. Frankreich zum Beispiel verlangt bei der Einreise jetzt nicht mehr nur einen Schnelltest, sondern den besseren PCR-Test. Christiane Kess mit den Details.
Älter als 72 Stunden darf der PCR-Test nicht sein. Bei einem negativen Ergebnis steht eine Einreise nach Frankreich nichts im Weg. Ausgenommen von der Testpflicht sind Menschen, die über die Grenze pendeln. Auch Spediteure und Begleitpersonen dürfen auf den Test verzichten. Frankreich steht nach einem zweiten Lockdown im Herbst trotz wieder steigender Infektionszahlen noch relativ gut da. Alle Geschäfte, Kindergärten und Schulen haben tagsüber geöffnet. Restaurants, Theater oder Museen sind allerdings immer noch zu. Ein ehrgeiziges Ziel bei den Impfungen, verkündete Gesundheitsminister Olivier Véran. Er will bis zum Sommer alle Franzosen, die es wünschen, durchgeimpft haben. Véran spricht sogar von 70 Millionen, mehr also als die rund 67 Millionen Menschen, die in Frankreich leben. Der Gesundheitsminister stellt für dieses selbstgesteckte Ziel aber Bedingungen. 70 Millionen, das heißt die gesamte französische Bevölkerung bis zum Ende August, wenn alle bestellten Impfdosen von den europäischen und internationalen Gesundheitsbehörden für gültig erklärt werden. Noch kurz davor war Véran im französischen Senat um einiges zurückhaltender. Selbst mit einer besseren Organisation und allen Belieferungen, die rechtzeitig ankommen würden, könnten wir die gesamte gefährdete Bevölkerung bis zum Sommer impfen, fast 25 bis 30 Millionen Personen. Tatsächlich nimmt die französische Impfkampagne, die zu Beginn so schleppend in Gang kam, an Fahrt auf. Gut 820.000 Geimpfte werden heute gemeldet. Die Zielmarke der Regierung von 1 Million Ende Januar wird wohl erreicht oder sogar überschritten. Die in Aussicht gestellte Impfung der Gesamtbevölkerung in 7 Monaten beurteilen die beiden Infektiologen Benjamin Roussy und Christoph Rapp dennoch vorsichtig. Man kann nicht versprechen, ob nicht morgen eine Virusvariante auftritt, die gegen die Impfung resistent ist. Werden alle Impfstoffe, die Frankreich bestellt hat, amtlich anerkannt von Europa und dann von Frankreich? Bekommen wir gute Qualität geliefert? Haben wir keine bösen Überraschungen, wie im Moment mit den verzögerten Lieferungen, die den Impfkalender durcheinander bringen? Fragen, die im Moment noch niemand beantworten kann. Ebenso wenig wie die nach den richtigen Maßnahmen. Noch will die Regierung abwarten, wie sich die landesweit vorgezogene Ausgangssperre auswirken wird. Seit einer Woche darf man in Frankreich von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens das Haus nur noch aus einem dringenden Grund verlassen. Davor galt diese Regel ab 20 Uhr. Verlässliche Zahlen zum Effekt dieser Maßnahme gibt es noch nicht, aber sie gilt schon länger in 15 Departements. Und die Ergebnisse von dort zeigen, dass sich das Coronavirus langsamer ausbreitet als im restlichen Land. Darauf ruht nun die Hoffnung, einem härteren Lockdown doch noch zu entkommen. Doch Gesundheitsminister Véran lässt keinen Zweifel daran. Wenn die Situation schlechter wird, vor allem wenn wir feststellen, dass sich die britische Virusvariante weiter ausbreitet oder wenn trotz der vorgezogenen Ausgangssperre die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenzen kommen, können wir härtere Maßnahmen ergreifen wie im Herbst, wenn nötig bis hin zu einem Lockdown. Die Schulen sollen allerdings offen bleiben. Sie sind für die Regierung das letzte Mittel, die Pandemie einzuschränken. Als zu stark werden die negativen Effekte auf Kinder und arbeitende Eltern sowie in der Konsequenz auf die Wirtschaft angesehen.
Die Corona-Lage und der Reiseverkehr zwischen Deutschland und Frankreich haben heute auch die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung beschäftigt. Das ist ein Gremium, das 2019 mit dem Aachener Vertrag ins Leben gerufen wurde und die deutsch-französische Zusammenarbeit festigen soll. Jürgen König über die heutige Sitzung.
Zum Jahrestag des Élysée-Vertrages fand diese 5. Sitzung der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung statt, nicht wie geplant in großem Stil in Versailles, sondern organisiert als Videokonferenz, von den Parlamentspräsidenten Richard Ferrand und Wolfgang Schäuble geleitet, gleichermaßen aus Paris wie Berlin. Im Mittelpunkt der Aussprache stand Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, was eine gewisse Brisanz hatte, nachdem Bundeskanzlerin Merkel wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Mutationen mögliche Grenzkontrollen innerhalb der EU zuletzt nicht mehr ausschließen wollte. Andreas Scheuer bestätigte solche Überlegungen, wenn auch nur indirekt.
Beim Flugverkehr kannst du sagen, ich mache Tests vor Einstieg in das Flugzeug. Da wird auch Testinfrastruktur an den Flughäfen aufgebaut. Beim Bahnhof ist es so nicht möglich. Die Franzosen haben ja ein geschlossenes System im TGV, aber bei uns ist es so nicht möglich. Deswegen wird, wenn es zu weiteren Maßnahmen kommt und die Mutationen sich ausbreiten in Europa, dann wird die Frage gestellt werden, so wie bei Lockdown 1, dass wir den Personenverkehr damit grenzüberschreitend einstellen müssen. Beim Güterverkehr haben wir auch bei Lockdown 1 komplett durchgefahren. Das ist auch mein Ansinnen, um die Lieferketten weiterhin für die industrielle Produktion aufrechtzuerhalten.
Vor dem Treffen hatten die beiden Vorsitzenden der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung, Andreas Jung und Christophe Aron, in einer gemeinsamen Erklärung deutlich gemacht, dass es auf keinen Fall zu Grenzschließungen wie im Frühjahr kommen dürfe. Gleichwohl, zu Kontroversen kam es bei diesem Thema heute nicht. Weitere zentrale Punkte waren schnellere Bahnverbindungen zwischen den europäischen Metropolen, insbesondere zwischen Paris und Berlin mit Weiterführung der Verbindung bis nach Warschau, sowie die Wiedereinführung von Nachtzügen. Konkretes sagte Andreas Scheuer dazu nicht. Man sei mit den Bahngesellschaften im Gespräch, man arbeite daran, die technische Infrastruktur sowie Buchungs- und Preissysteme zu harmonisieren, die Schwierigkeiten aber seien groß, insbesondere beim Güterverkehr. Mehr Lastwagen auf die Schiene zu bringen, sei allen Beteiligten wichtig, aber
wir haben das Problem, dass der LKW zu lange warten muss, bis er auf die Schiene umgelagert wird, weil die technischen Voraussetzungen nicht harmonisiert sind. Manche in Europa haben unterschiedliche Konzepte. Wir alleine in Deutschland haben 2 oder 3. In Frankreich gibt es wieder ein anderes System. Da müssen wir zu einer Lösung finden und das Ganze, was den Güterverkehr betrifft, leiser hinbekommen, um die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern, die an einer Schienenstrecke sind, zu erhöhen.
Der französische Verkehrsminister Jean-Baptiste Djebbari konnte an der Sitzung nicht teilnehmen. So sprach Andreas Scheuer kurzerhand für beide Regierungen, worin der deutsche Sitzungspräsident Wolfgang Schäuble eine hohe Symbolkraft sah. Von französischen Abgeordneten wurde das Fehlen ihres Ministers durchaus kritisiert.
Informationen von Jürgen König. 2 wichtige juristische Fälle rund um die AfD gibt es heute. Einmal geht es um Andreas Kalbitz, den Ex-AfD-Chef in Brandenburg. Der wurde ja aus der AfD ausgeschlossen, weil er die Mitgliedschaft in rechtsextremen Gruppen verschwiegen haben soll. Kalbitz ist dagegen in Berufung gegangen und in einem Punkt heute schon mal vor dem Berliner Kammergericht gescheitert. Und dann ist da noch das Problem der AfD mit dem Verfassungsschutz. Der könnte womöglich bald die gesamte Partei in den Blick nehmen. Und deshalb klagt die AfD jetzt gegen den Geheimdienst. Nadine Lindner berichtet.
Am Ende ging es dann doch schnell. Nur gut eine Stunde hat das Berliner Kammergericht für seine Entscheidung gebraucht. Andreas Kalbitz darf vorerst nicht in die AfD zurückkehren. Der Bundesvorstand hatte im Mai seine Mitgliedschaft annulliert. Das Bundesschiedsgericht der Partei hatte dies im Juli bestätigt. Das Hauptargument des Berliner Kammergerichts, als sie die Berufung von Kalbitz zurückwiesen, das Bundesschiedsgericht der AfD hat keine Fehler bei dieser Entscheidung gemacht. Der Brandenburger Landespolitiker Kalbitz war bis Mai Mitglied des Bundesvorstands gewesen. Seine Parteimitgliedschaft wurde auf Betreiben von Co-Parteichef Jörg Meuthen annulliert. Grund waren Kalbitz' Angaben zu Vormitgliedschaften bei den Republikanern und der heimattreuen deutschen Jugend, die nach Ansicht des AfD-Bundesvorstands nicht korrekt waren. Der Rechtsanwalt von Andreas Kalbitz, Andreas Schomaker, räumt nach der Entscheidung des Kammergerichts ein.
Wir sind natürlich mit dem Ergebnis, was wir hier heute gehabt haben, naturgemäß nicht zufrieden.
Es ist nur ein juristischer Zwischenschritt, denn heute geht es nur um eine Berufung im Eil, nicht im Hauptsacheverfahren. Schomaker weiter.
Herr Kalbitz wird natürlich das Verfahren bis zum Ende durchziehen. Ich gehe davon aus, dass es am Ende beim Bundesgerichtshof landen wird.
Zufriedenheit hingegen bei Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel, der die AfD vertritt.
Das Kammergericht hat die Entscheidung des Landgerichts bestätigt und das Landgericht hat die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts bestätigt. Das waren jetzt also mittlerweile 3 Gerichte mit dieser Frage befasst und alle haben für meine Mandantin entschieden. Da freut man sich natürlich.
Noch einmal Steinhöfel.
Wenn das Hauptsacheverfahren tatsächlich irgendwann losgeht, wird man aber eine Entscheidung in der Rechtsmittelinstanz erst in 3 oder 4 Jahren haben.
Obwohl er kein Mitglied mehr ist, ist Andreas Kalbitz noch im Parteikontext aktiv. So rief er heute Abend unter anderem zu einer AfD-Demonstration auf. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz gilt Kalbitz gemeinsam mit dem Thüringer Parteichef Björn Höcke als erwiesen rechtsextrem. Mit Spannung wird zudem erwartet, ob der Verfassungsschutz in der kommenden Woche erklärt, ob er die gesamte AfD künftig als Verdachtsfall beobachtet oder nicht. Aus Medienberichten, unter anderem im Spiegel, geht hervor, dass ein 1000-seitiges Gutachten zur AfD, das eine Beobachtung befürwortet, derzeit im Bundesinnenministerium überprüft wird. Dabei geht es um rechtliche Fragen. Falls sich der Verfassungsschutz für eine Beobachtung der AfD entscheidet, muss dies gut begründet sein, um vor Gerichten Bestand zu haben. Denn aus ihrer Absicht, gegen eine Beobachtung zu klagen, hat die AfD nie ein Geheimnis gemacht. In der Berliner Landespolitik gibt es seit Mittwoch zudem eine heftige Auseinandersetzung zwischen der Landes-AfD-Fraktion und dem Innensenator. Der Vorwurf der AfD-Fraktion, die Innenverwaltung habe ein Gutachten des Landesverfassungsschutzes auf politisches Geheiß nachgeschärft. Ein Sprecher des Innensenators nannte den Vorwurf eine glatte Lüge. Es habe sich nur um einen methodisch unsauberen Zwischenbericht gehandelt. Dass sich die Hinweise auf eine Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz nun verdichten, ist kein Zufall. Seit Januar 2019 wird die Gesamtpartei AfD als Prüffall des Verfassungsschutzes geführt. Laut einer selbstgesteckten Frist muss das Bundesamt innerhalb von 2 Jahren entscheiden, ob dann eine Beobachtung erfolgt oder nicht. Zudem darf dies nicht zu nah vor Wahlen erfolgen und die stehen Mitte März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an. Für FDP-Chef Christian Lindner ist die Entscheidung des Verfassungsschutzes nicht zentral. Lindner sagt im Interview der Woche im Deutschlandfunk:
Die AfD ist auch ohne Beobachtung durch den Verfassungsschutz in meinen Augen absolut unwählbar.
Die Langzeitthemen Kalbitz und Verfassungsschutz beschäftigen die AfD nach wie vor. Es ist ein unruhiger Start in dieses Superwahljahr.
In den letzten Jahren sind eine Reihe von Rechtsextremismusfällen innerhalb der Sicherheitsbehörden ans Licht gekommen. Heute hat in Leipzig der Prozess gegen ein Mitglied der Eliteeinheit KSK begonnen. Bei dem Angeklagten wurde in seinem Garten ein Waffendepot gefunden und dazu hat er sich heute zum Prozessauftakt geäußert. Silvia Stadler.
Der Mann, in dessen Garten im Mai letzten Jahres ein ganzes Waffenarsenal ausgegraben wurde, verlas gleich zu Verhandlungsbeginn eine persönliche Erklärung. Er sei beim Kommando Spezialkräfte für die Ausbildung zuständig gewesen. Oft sei bei Übungen das Material verschlissen gewesen und es habe Engpässe bei der Munition gegeben. Das habe über Jahre zum Bunkern von Munition geführt. Als es dann nach einer aus dem Ruder gelaufenen Abschiedsparty in seiner Einheit 2017 Ermittlungen des militärischen Abschirmdienstes gab, habe er Teile des angesammelten Munitionsdepots auf sein Grundstück in Kolm bei Wermsdorf gebracht, um weiteren Schaden von der Einheit abzuwenden. Er habe sich nichts dabei gedacht, auch nicht, als er seinen Sohn bat, ihm beim Vergraben von Waffen und Munition zu helfen. In der Haft in Dresden habe er dann die Konsequenzen für sein Handeln gespürt, sagte Philipp S., der bei diesen Worten kurz mit den Tränen kämpfte. Sein Verteidiger André Klein nennt diese Motivlage nachvollziehbar.
Da war natürlich die Frage ist, was mache ich mit den ganzen Munitionsteilen, die ich vielleicht nicht vorschussmäßig in irgendwelche Schießklatten aufgenommen habe. Was mache ich damit, wenn man bei uns im Spind, im Kellergang irgendwas findet, Mitbringsel von Auslandseinsätzen, die da eigentlich nicht hingehören? Was macht man damit? Und diese angesprochene, in Anführungsstrichen, Aufräumaktion, die da mal so durch die Zeugenvernehmung geisterte, erscheint mir plausibel.
Der Ermittlungsführer des Landeskriminalamtes berichtete als Zeuge vor Gericht, dass man bei der Durchsuchung des Hauses in Kolm zahlreiche Nazi-Devotionalien gefunden habe. Postkarten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, Zeitschriften zur Wehrmacht. Fotos davon wurden im Prozess gezeigt. Trotzdem sei das nicht das Haus eines typischen Rechten gewesen, so der Zeuge vor Gericht. Ein Punkt, den Anwalt André Klein selbstredend entlastend für seinen Mandanten ins Feld führt.
Er hat gesagt, er hat das Haus betreten. Es wirkte wie ein ganz normales Einfamilienhaus, nicht als wie so das klassische rechte Haus, wo dann irgendwie Fahnen über der Tür hängen oder irgendwelche Nazi-Bilder an der Wand hängen. Das, was man gefunden hat, hat man in Kisten gefunden, im Schrank. Also jetzt nicht so, dass es irgendwie in Bilderrahmen an der Wand hing. Man hat die Chats ausgewertet, man hat das Laptop ausgewertet, man hat die E-Mails sich angeschaut und das Handy ausgewertet. Und man hat nichts gefunden, was auf irgendwelche rechten Strukturen hinweist.
Dennoch sind die Vorwürfe gegen den 45-Jährigen, der derzeit offiziell bei halben Bezügen vom Dienst suspendiert ist, gravierend. Gerichtssprecherin Katrin Seidel.
Der härteste Strafrahmen ist hier der nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Und da sieht der Regelstrafrahmen 1 bis 5 Jahre Freiheitsstrafe vor.
Für den Prozess sind bis Ende März noch 7 weitere Verhandlungstage anberaumt worden.
Der Bericht von Silvia Stadler. Atomwaffen sind ab heute verboten. Ihr Besitz, ihre Weitergabe und natürlich ihr Einsatz. So sieht es zumindest der UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen vor. Über 120 Länder hatten den Vertrag beschlossen. Aber, und das ist ein ziemlich großes Aber, wer nicht dabei ist, das sind die Atommächte und alle NATO-Staaten, sprich auch Deutschland. An der ablehnenden deutschen Haltung gegenüber diesem Abrüstungsprojekt gibt es allerdings viel Kritik, Georg Schwarte berichtet.
Es war die Unterschrift von Honduras, die allen Unterschied machte. Als 51. Staat nämlich ratifizierte Honduras, was Atomwaffengegner als Schlüssel für eine atomwaffenfreie Welt halten. Heute also ein Tag, um zu feiern, sagt Amelas Kilian von der Internationalen Vereinigung der Anwälte gegen Atomwaffen.
51 Staaten werden ihre Hoheitsgebiete zu atomwaffenfreien Zonen erklären. Das heißt, dass deren Gewässer, deren Luftwaffenraum auch nicht zur Verfügung stehen, nicht einmal mit Atomwaffen zu überfliegen. Und das ändert ja schon was. Und wir hoffen, dass Deutschland diesen Weg mitgeht.
2017 hatten in der Generalversammlung in New York 122 der 193 Mitgliedstaaten einen UN-Vertrag zum Verbot aller Atomwaffen unterzeichnet. Heute, fast 4 Jahre später, tritt er in Kraft. Eben, weil 51 Staaten ihn ratifizierten. 51 Länder. Deutschland ist nicht dabei. Ist treuer NATO-Bündnispartner und durch das Konzept der nuklearen Teilhabe auch ein Land, in dem die USA in Büchel Atombomben stationiert haben. Außenminister Maas hält bis heute wenig vom Ausstieg aus Teilhabe und einem Atomwaffenverbotsvertrag.
Wenn man sich lediglich verabschiedet und sagt, wir wollen nichts mehr damit zu tun haben, wird es nicht dazu führen, dass es auch nur eine Atombombe weniger auf der Welt gibt, sondern ich finde, wir müssen unseren Einfluss nutzen, den wir haben als Teil der NATO, auch mit unserem Bündnispartner der Vereinigten Staaten, um unentwegt darauf hinzuarbeiten, dass wir weniger Atombomben in dieser Welt haben und irgendwann überhaupt keine mehr.
Alle Nuklearmächte haben den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen abgelehnt, weigerten sich wie Deutschland übrigens auch, zumindest mit Beobachterstatus, an der Vertragsstaatenkonferenz der Unterzeichnerländer teilzunehmen. Sascha Hahn von ICAN Deutschland, die Organisation, die 2017 für ihre Abrüstungsbemühungen den Friedensnobelpreis erhielt, versteht Deutschland, das sonst auf Abrüstung und Friedenspolitik setze, bis heute nicht.
Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine Bundesregierung Abrüstungsverhandlungen, zumal im Rahmen der Vereinten Nationen, verweigert. Und damit hat sie einerseits mit ihrer abrüstungspolitischen Tradition gebrochen und zweitens, sie hat die einzigartige politische Bedeutung dieses Prozesses verkannt.
Die Anwälte gegen Atomwaffen übrigens haben sich heute mit einem offenen Brief an Kanzlerin und Bundestag gewandt, mit 3 sehr konkreten Forderungen.
Die erste ist die Unterzeichnung und Ratifizierung des Atomwaffenverbotsvertrages. Die zweite ist das Stoppen der Stationierung der 9 US-amerikanischen B-61-12 Atombomben in Büchel. Und die dritte Kernforderung ist das Unterlassen der geplanten Anschaffung von 45 US-amerikanischen F-18-Jagdflugzeugen, die als Kernwaffenträger für die Bundeswehr eingesetzt werden sollen.
Die Haltung der Bundesregierung: Man wolle ja eine Welt ohne Atomwaffen, aber noch gäbe es Staaten, die auf diese Waffen setzten, sagte einst die stellvertretende Regierungssprecherin Dämmer.
Und solange das so ist und Deutschland und Europa hiervon auch bedroht sind, besteht nun mal die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort.
Die Bundesregierung übrigens hat gerade erst auf eine Anfrage der Linken ihre Absage an den Atomwaffenverbotsvertrag erneuert und sagt, der bestehende Atomwaffensperrvertrag sei das wirksamere Instrument für Abrüstung.
Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny und seine Unterstützer haben für morgen zu großen Straßenprotesten in Russland aufgerufen. Die Behörden wiederum haben angekündigt, dass sie das verhindern werden. Markus Sambale.
Unter dem Hashtag 23. Januar, also dem morgigen Datum, haben sich die Protestaufrufe millionenfach verbreitet. Es ist aber offen, wie viele Menschen in Russland tatsächlich morgen auf die Straße gehen, um gegen Wladimir Putin und für die Freilassung von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny zu demonstrieren. Die Justiz warnt, Kundgebungen seien illegal. Die Polizei hat angekündigt, Proteste sofort zu unterbinden. Auf Druck der russischen Medienbehörde begannen Online-Plattformen damit, Postings und Videos mit Demonstrationsaufrufen zu löschen. Von Kaliningrad bis Wladiwostok hat die Polizei mehrere Aktivisten und Aktivistinnen aus dem Nawalny-Team festgenommen. Ihnen wird die unrechtmäßige Organisation von Massenprotesten vorgeworfen. Ein Gericht verurteilte Nawalnys Pressesprecherin deshalb heute zu 9 Tagen Arrest. Trotz der Warnungen kündigte Alexei Nawalnys Frau Julia an, morgen in Moskau zu demonstrieren. Julia Nawalny schrieb in einem Online-Posting, sie werde für ihren inhaftierten Mann auf die Straße gehen, der trotz des Giftanschlags im vergangenen Jahr niemals aufgeben werde.
In London sind Mitglieder einer Schleuserbande zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Laut Urteil sind sie für den Erstickungstod von 39 Migranten verantwortlich. Udo Schmidt.
Im Inneren des Kühllasters war es für die 39 Vietnamesinnen und Vietnamesen an diesem 22. Oktober 2019 schon nach wenigen Stunden kaum noch auszuhalten. Die Temperatur stieg innerhalb kurzer Zeit auf 38 Grad, der Kühlcontainer war luftdicht verschlossen. Die 8 Frauen und 31 Männer, die teilweise mehr als 10.000 Euro gezahlt hatten, um nach Großbritannien geschleust zu werden, starben an Sauerstoffmangel und Überhitzung. Es war ein grausamer Tod, das belegen auch Sprachnachrichten, die vor 2 Wochen im Londoner Gerichtssaal vorgespielt wurden. Sprachnachrichten, mit denen sich die Flüchtlinge angesichts des fast sicheren Todes von ihren Angehörigen verabschieden wollten. Als der Kühlcontainer schließlich östlich von London entdeckt wurde, war es für Hilfe viel zu spät. Zwei Köpfe der Schleuserbande, ein 43-jähriger Rumäne und ein 41-jähriger nordirischer Transportunternehmer, die das Londoner Gericht für den Tod der Menschen verantwortlich macht, wurden heute zu 27 sowie 20 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen Totschlags und Menschenhandel. Der Fahrer des LKW erhielt eine Haftstrafe von 13 Jahren und 4 Monaten. Ein weiterer Mann muss für 18 Jahre hinter Gitter. Die Vietnamesen, so ließ es sich rekonstruieren, waren von Vietnam nach Rumänien, manche auch nach Moskau geflogen und dann von den Schleusern weiter befördert worden. Die Preise stiegen, sie lagen schließlich bei umgerechnet fast 15.000 Euro. Dazu kassierte der Fahrer 1.700 Euro und der Flug kam noch obendrauf. Die Gruppe von zum Teil sehr jungen Vietnamesinnen und Vietnamesen hatte sich erhofft, in Großbritannien gutes Geld verdienen zu können. Mit einem Nagelstudio etwa oder in einem Restaurant.
Das waren die Informationen am Abend. Tschüss und schönes Wochenende.